Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger.
Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber würdet ihr gern mal bei so einer Wüstenrallye mitfahren? Ich hätte da tatsächlich mal richtig Bock drauf, einfach mal so kilometerweit durch die Wüste brettern, über riesige Dünen drüber und ja, die Natur bestaunen. Unsere beiden Weltempfänger Sarah und Klaus, die haben das gemacht. Die haben dieses Jahr an der Touareg Rallye in Algerien teilgenommen. Die Touareg Rallye ist nach der Rallye Dakar die zweitgrößte Wüstenrallye der Welt. Und Sarah und Klaus haben da als Hochschulteam der Frankfurt University mitgemacht, haben ein Rennteam gegründet, zusammen mit noch vier anderen Kommilitonen, zwei Autos gekauft und umgebaut und es dann als Projekt im Rahmen ihres Studium Generales umgesetzt. Das heißt, da konnten Studenten aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen mitmachen und die konnten sich dieses Rallye-Projekt dann sogar für ihr Studium anrechnen lassen. Praxiserfahrung sammeln in der Wüste sozusagen. Sarah, Klaus, ich bin einmal in der Wüste Auto gefahren und zwar in Jordanien und ich habe mich nach maximal 2 Minuten im Sand festgefahren. Wie oft musstet ihr euer Auto am Tag aus dem Sand buddeln?
Sehr oft. Am ersten Tag war es besonders schlimm, weil wir uns da erstmal drauf einstellen mussten. Wir sind, denke ich mal, gefühlt alle 10 Minuten stecken geblieben am Anfang und mussten dann leider buddeln.
Und dann ist einer ausgestiegen, der andere hat Gas gegeben oder was habt ihr gemacht?
Nee, wir haben einmal im Team gebuddelt. Also jedes Auto hat 2 Schaufeln gehabt, 2 Sandbleche. Wir waren ja darauf vorbereitet. Aber wir hätten gar nicht gewusst, wie man auch buddeln lernen kann. Ja, ja. Also nach 2 Tagen waren wir schon deutlich schneller beim Schaufeln. Genau, und so haben wir uns durchgebuddelt. Vielleicht, damit man sich das mal bildlich vorstellen kann. Man steht da und guckt nach links und sieht nur Wüste. Nach rechts Wüste, nach vorne und hinten. Das bedeutet ja dann, wenn man da mittendrin steckt, man kann ja nicht mehr rausfahren. Man kann nicht sagen, ich höre jetzt auf. Ja, da muss man durch.
Ja, da muss man halt buddeln, ne? Was würdet ihr sagen, ist so die größte Herausforderung, wenn man so eine Rallye durch die Wüste machen will? Ist es der Sand oder was ist es?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der Sand bzw. die Dünen, weil es extrem schwer ist, erstmal ja, herauszufinden, wie man die richtig anfährt, damit man nicht stecken bleibt oder damit man gut durchkommt.
Mhm. Und ich glaube auch, was für uns eine Herausforderung war, man kann das ja nicht üben in Deutschland. Wir haben ja nicht so viel Dünen hier. Nee. Das heißt, wir haben viel Motivation gehabt, aber wenig Erfahrung. Ja. Die Tour, die wir gefahren sind, ist ja die zweitgrößte Dünenrallye nach der Rallye Dakar.
Ja.
Wir sind am Weltniveau ganz oben gestartet mit ganz wenig Erfahrung. Ja, und dann zahlt man halt auch ein wenig Lehrgeld.
Ja, man muss sich halt auch hohe Ziele stecken. Und fährt man die ganze Zeit sehr langsam, damit man nicht feststeckt? Oder muss man ganz schnell fahren? Oder was hat man für eine Fahrstrategie?
Eigentlich immer schnell. Man hat die Dünen, die wir gefahren sind, sind oft in der Regel 3-4 Autolängen gewesen. Das sind dann so 15 Meter, das sind so 3 Stockwerke ungefähr, denke ich. Und man muss mit möglichst maximaler Geschwindigkeit hochfahren. Aber oben am Kamm muss man wieder von der Geschwindigkeit runter, weil wenn man drüber hinwegschießt, dann überschlägt man sich. Und zwar ganz übel. Ja. Wenn man aber zu früh abbremst, dann bleibt man stecken und muss wieder von vorne anfangen. Okay. Und das ist eigentlich die Kunst. Mit maximaler Geschwindigkeit ranfahren, dann vom Gas gehen und möglichst so, dass man oben ganz langsam wieder runterkippt.
Und Navi oder eine Straßenkarte waren ja nicht erlaubt. Wie habt ihr euch denn orientiert, wenn einfach überall Sand ist?
Der Beifahrer hat ein sogenanntes Roadbook dabei, das gab es vom Veranstalter vorher. Mhm. Da war dann quasi in Gradzahlen zu sehen, wie man fahren muss. Also 270 Grad nach rechts zum Beispiel. Und dann hatte man auch ein GPS-Gerät dabei, an dem man sich orientieren konnte, wo man sich befindet. Und so musste das dann funktionieren.
Das setzt aber ja sehr viel Vertrauen in den Beifahrer voraus, oder?
Ja.
Ja.
Also der muss einem ja dann wirklich den richtigen Weg zeigen. Habt ihr euch mal verfahren?
Ja, tatsächlich gar nicht so viel, wie wir gedacht haben. Ja, muss ich vorstellen, der Beifahrer hat ja auch seine eigenen Computer im Auto. Ich meine, wir haben ja diese 4-Punkt-Gurte. Man sitzt ja da drin, sage ich mal, wie so im Kindersitz. Ja. Man ist festgezurrt, kann sich nicht bewegen. Und dann hat der Beifahrer vor sich so einen Computer, wo immer die Meter draufstehen. Also zum Beispiel nach 280 Meter löscht er den Computer und sieht das immer wieder neu. Aber der Beifahrer muss ja dem Fahrer auch vertrauen. Weil der guckt ja nicht auf die Straße. Ich sag mal, jeder, der mal mit seinem Partner und seiner Partnerin gefahren ist, kennt die Momente, wo man sagt, oh, das war aber knapp. Und so ist es halt hier auch.
Sarah, Klaus, das ist ja jetzt auch nicht gerade ungefährlich, wenn man da durch die Wüste über diese Dünen fahren muss. Ihr hattet auch mal kleinere Unfälle, oder? Was ist da passiert?
Ja, wir hatten einmal relativ dicht am Start, mit der Katrin war ich zusammen im Auto, ist uns nach 5 Kilometer nach dem Start das Heckdifferential war nicht ganz perfekt. Da ist das Auto nach rechts weggebrochen. Mhm. Und dann haben wir es mal 1,75-fach überschlagen. Mhm. Ich habe zuerst mal 1,5-fach, haben die Ingenieure gesagt, das geht ja nicht, ihr lag nicht auf dem Dach. Naja, also es war 1,75-fach.
Okay, also fast zweimal überschlagen halten wir
genau. Das. Und das war für uns natürlich so eine Schocksituation. Mhm. Also für mich noch mehr, weil ich war ja der Verantwortliche als Fahrer, so gefühlt. Und es ging uns allen aber gut. Das Auto war ein bisschen zerbeult, natürlich auch stark zerbeult. Die Scheiben waren zerrissen. Und dann haben wir die Scheiben wieder rausgetrennt mit dem Schraubendreher, die linke, rechte. Auto aufgerichtet, neues Öl reingeschüttet. Und ich sag mal, 30 Minuten später waren wir wieder im Renngeschehen.
Warte, wieder in den Dünen zurück. Wie sah denn so ein typischer Tag aus? Also wann seid ihr aufgestanden? Wie viele Stunden seid ihr dann am Tag gefahren?
Ja, es kam immer drauf an, wann der Start war. Es war immer unterschiedlich, aber wir sind so um 6 sind wir circa aufgestanden. Mhm. Dann gab es auch meistens schon das Frühstück. Und dann wurde sich direkt vorbereitet und ja, sind dann auch direkt losgefahren. Meistens, ja, sagen wir mal, zwischen 7 und 10 Uhr sind wir losgefahren. Je nachdem, also es waren um die 200 bis 300 Kilometer oder sogar 400 war es, glaube ich, sogar der längste Tag, den wir gefahren sind. Mhm. Und man kann sich das nicht vorstellen wie auf der normalen Straße, dass man dafür 5 Stunden oder so braucht, sondern man braucht deutlich länger.
Ich wollte gerade sagen, 400 Kilometer durch die Wüste, wie lange braucht man denn dafür?
So bis 8, 9 Uhr abends ging das auf jeden Fall.
Krass. Was tut einem am meisten weh, wenn man 12 Stunden über holprige Dünen fährt?
Wenn das Auto kaputt geht.
Ja.
ist es passiert, dass euch ein Auto kaputt gegangen ist auch?
Ja, sonst sind wir immer wieder so kleinere Blessuren in Autos. Wir haben viel repariert auch währenddessen. Mhm. Ja, das hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber ich habe früher lange einen Hund gehabt, den habe ich sehr geliebt. Und das ist ähnlich wie wenn das Haustier krank ist. Ja? Man fühlt sich schlecht, man leidet mit einem Auto quasi ein Stück weit mit. Mhm. Und vielleicht auch, man fährt ja nicht nur in den Dünen. Also da sind ja auch Pistenstrecken, Verbindungsetappen, wo man, ich sag mal, das ist wie ein Feldweg. Mhm. Der 10 Kilometer breit ist und viele Schlaglöcher hat.
Okay. Mhm. Was habt ihr denn eigentlich währenddessen dann immer gegessen, getrunken? Hattet ihr immer schön irgendwie ein Care-Paket mit?
Wir hatten unsere Trinkrucksäcke, beziehungsweise unsere Trinkblasen, bei denen wir während der Fahrt direkt trinken konnten. Okay. Es war auch Pflicht, mehrere Liter Wasser pro Person dabei zu haben. Also das war schon im Reglement vorgegeben, falls man mal zum Beispiel auch in der Wüste stecken bleibt und erst am nächsten Tag abgeholt werden könnte. Muss man ja auch übernachten in der Wüste und dann muss man auf jeden Fall genug Versorgung dabei haben.
Ihr hattet vorher ja gar keine Erfahrung mit so einer Rallye gehabt. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Habt ihr ein spezielles Fahrtraining gemacht?
Jein. Also wir waren einmal beim Rainer, dem Veranstalter. Der hat uns auch von vornherein geholfen, weil er gesagt hat, wir sind jetzt das einzige, was wir kennen, studentische Rallye-Team der Welt. Und der Rainer fand das Projekt sofort cool und hat gesagt, kommt mal bei mir vorbei und ich gebe euch mal so ein Roadbook, dann könnt ihr bei mir in der Nähe von Stuttgart mal das üben. Da waren wir mit 2 Leuten. Und ansonsten sage ich immer, das ist ja quasi mein praxisnahes Uni-Projekt, weil wie in so einer Uni, ne? Man guckt theoretisch Bücher, Videos und dann...
Ja, learning by doing, ne?
Genau.
Aber wenn man so eine Woche lang viele, viele Stunden zusammen im Auto sitzt, sich nicht aus dem Weg gehen kann, vielleicht auch ja angespannt ist so ein bisschen, kracht es da nicht auch mal im Team, wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt?
Am Anfang war es ein bisschen schwierig wegen der Kommunikation. Mhm. Also wie koordiniert man das, dass der Beifahrer einem sagt, wie der Fahrer zu fahren hat und wie versteht der Fahrer das dann auch richtig am Ende. Aber von Tag zu Tag wurde das immer besser und das hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Auch dafür, dass wir immer aufeinander gehangen haben, gab es da eigentlich keine großen Streitigkeiten.
Also ich sag mal, wenn ich uns eine Teamnote geben müsste für das so untereinander, ja, dann war das eine glatte 1. Wir waren die Leute, die am längsten unterwegs waren, zusammen waren 5. Wir waren einen Monat lang quasi jeden Tag 24 Stunden auf dem Haufen. Man konnte sich ja nicht aus dem Weg gehen.
Nee,
also so, und das hat alles gut funktioniert, obwohl viel Schlafmangel war. Man hat ja oft nur so 4, 5 Stunden geschlafen. War das doch eine recht intensive Zeit. Und das ist ja bei uns das Besondere, dieses Interdisziplinäre. Man merkt einfach auch, der BWLer und der Maschinenbauer und der Sozialarbeiter hat eine verschiedene Art und verschiedenes Bedürfnis der Kommunikation.
Aber hat ja offensichtlich gut funktioniert dann bei euch. Ging es denn bei euch dann nur darum, ans Ziel zu kommen oder hattet ihr euch auch irgendwie, ja, keine Ahnung, das Ziel gesetzt, unter die ersten 10 zu kommen, keine Ahnung?
Ja, also wir haben echt 2 Ziele gehabt. Diese Tour war offiziell auch als Lerntour angesetzt, um Erfahrung zu sammeln, auch wie unsere Werkstatt aussieht, wie das alles abläuft. Und nächstes Jahr im März ist unser Rennen. So haben wir das von vornherein gesagt. Wir nehmen ein Jahr lang, um jetzt Erfahrung aufzubauen. Nächstes Jahr geht es dann um was. Dann wollen wir auch gute Plätze erfahren.
Das heißt, ihr wolltet jetzt nicht unbedingt Erster, Zweiter, Dritter werden. Wie viel da seid ihr denn eigentlich am Ende geworden?
Wir sind aus der Wertung rausgefallen, weil das eine Auto hat sich am vierten Tag verabschiedet durch noch einen zweiten Unfall. Das haben wir erst am siebten Tag wieder zum Laufen gekriegt. Wir haben dann von Vierrad auf Zweirad umgebaut, den Rahmen gerichtet für die technisch Interessierten. Also man kann tatsächlich einen Rahmen richten mit LKW, Wagenhebern und vielen Spanngurten.
Ja, okay, und gut.
Der ist auch wieder gerade.
Also kleiner Tipp.
Ja, wir haben einen Kfz-Mechaniker dabei gehabt. Der hat gesagt, der war jetzt mal ein bisschen skeptisch und auch der war ganz überrascht. Genau, und so sind wir aus der Wertung rausgefallen. Wir konnten nicht alle sieben Tage durchfahren.
Okay.
Da waren wir nicht die Einzigen. Ich glaube, 10% der Gesamtfahrer fallen immer raus. Also meinte ich auch schon am ersten Tag.
Ihr sollt jetzt bald ja die nächste Rallye in Albanien, da wollt ihr ja wieder teilnehmen. Was habt ihr euch da für ein Ziel gesetzt? Nicht aus der Wertung rauszufallen?
Genau, also ein Ziel haben wir nicht geschafft. Wir haben gesagt, wir möchten alle Autos wieder heil nach Deutschland bringen. Da wussten wir noch nicht, dass wir Dünen fahren, die 5-6 Stockwerke hoch sind.
Ja.
Und ja, für Albanien ist unser Ziel, Navigation zu lernen. Dünen gibt es da nicht. Unsere Navigationstechnik zu verbessern. Und jetzt natürlich die Herausforderung, zuerst mal die Autos wieder fit zu machen, dass die dann auch fahrtauglich sind. Also aktuell sind wir noch am Kämpfen für die Vorbereitung.
Sagen unsere Weltempfänger Klaus Nowak und Sarah Auler, die dieses Jahr bei der Touareg Rallye als Hochschulteam mitgefahren sind. Und ihr könnt uns auch von euren Reiseabenteuern erzählen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns eine Mail schreibt und berichtet, wenn ihr mal in China Kakerlaken gezüchtet habt oder mit einem Heißluftballon die Arktis überflogen, was auch immer. Schreibt uns gerne eine Mail, mail@deutschlandfunknova.de. Und ja, ich würde mich gerne mit euch drüber unterhalten.
Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger.